Nun wollen wir weitermachen mit dem Epheserbrief. Ich habe versucht, Ihnen diesen großen, herrlichen Satz, mit dem der Epheserbrief anfängt, auseinanderzuwickeln. Und jetzt kommt ein neuer Satz und der ist noch länger. Und da müssen wir gerade wieder anfangen, auseinanderwickeln. Er ist aber durchsichtiger. Wir stehen Epheser 1, Vers ja. 15. Ich darf Ihnen gleich eben, ehe ich den ganzen Abschnitt lese, Sie haben Sie alle Testament vor sich, Sie, hier ist nur eins, also Sie müssen die Bibel vor sich haben, sonst können Sie gar nicht folgen, das hat keinen Sinn. Ja, haben Sie alle. Nicht wahr, der Apostel Paulus spricht hier von seinem Gebetsleben und er spricht zuerst davon, was ihm Grund gibt, dem lebendigen Gott, in dessen Gegenwart er erlebt, zu danken. Gebet ist für den Apostel Paulus nicht, also wissen Sie, ein gutes Werk, eine heilige Verpflichtung, was das für ein Missbrauch des Gebetes, nicht wahr? Wenn man etwa fünf Vater Unser betet, um als gutes Werk, sondern Paulus lebt in der Gegenwart des lebendigen Gottes, von allen Seiten umgibst du mich, und er kann gar nicht anders als beständig mit ihm reden. Und da hat er Grund zum Danken und dann Grund zur Fürbitte. Und das Ganze bringt am Schluss seinen Lobpreis. Es sind drei Teile des Riesensatzes. Denken Sie, dieser Satz geht von Vers 15 bis Vers 23, nicht? Da kommt also erst Dank. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf, zu danken für euch. Das ist der erste Abschnitt, sein, wofür er dankt. Jetzt kommt der zweite, seine Fürbitte. Und ich gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis und erleuchte Augen eures Verständnisses. Nun, das besprechen wir heute nicht mehr, was er alles wünscht. Und dann kommt von Vers 20 an, welcher gewirkt hat in Christus, da er von den Toten auferweckt hat. Und von das kommt unser dritter Abschnitt, ein Lobpreis Jesu Christi. Nicht, er hat ihn gesetzt zu Rechten im Himmel, über alle Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft. Nun haben wir heute, ist klar, diese drei Teile des einen großen Satzes. Dank, Fürbitte, Lobpreis Jesu. Und wir haben heute den ersten Abschnitt zu besprechen. Paulus sagt, ich höre nicht auf zu danken für euch. Das ist also eigentlich mal eine schöne Sache, dass ein Pastor Gott danken kann für die Gemeinde, die er hat. Meinen Sie, könnte ich auch, wollten Sie gerade sagen. Tue ich auch. Ganz richtig. Ganz richtig. Das ist eine schöne Sache, wenn Pastor Gott danken kann, dass seine Gemeinde sich versammelt und wie die ist. Umgekehrt müssten wir ja eigentlich mal fragen, nicht? Ich höre, wissen Sie, ja, wissen Sie, wenn ich so Besuche mache, dann höre ich ein Seufz und stöhnt über die Pastoren, nicht? Nun, das sind auch keine Apostel. Ich bin überzeugt, dass die Gemeinde Gott gedankt hat, dass der Apostel Paulus nach Ephesus gekommen ist und in das Licht des Evangeliums gebracht hat, nicht? Und es war von mir keiner Fehler zu tun, Pastor und Gemeinde. Es handelt sich um Apostel, nicht? Und ich will mir sagen, wir können heute noch Gott danken, dass ein Apostel Paulus da gewesen ist, nicht mit so großer Erleuchtung, der uns das Licht der Wahrheit sagen kann. Aber nun geht es also darum, Paulus dankt Gott für seine Gemeinde. Das ist nicht nur Sache des Apostels, sondern hier geht uns was ganz Wichtiges auf. Sollten wir nicht eigentlich auch in unserem Gebet Gott mal danken, dass es Gemeinde Jesu Christi gibt? Also verstehen Sie,
Wenn ich Gemeinde sage, meine ich nicht Gemeinde Rüttenscheid, Gemeinde Essen-West, Gemeinde Stoppenberg, was man der Kirche nicht so Gemeinde nennt, das ist eine Parochie, sondern ich meine, wo Menschen wirklich um Gottes Wort zusammenkommen, wo Bekehrungen geschehen, wo Menschen zum Glauben kommen, das ist Gemeinde, nicht? Und ich würde nicht anstehen zu sagen, das ist hier ein Stück Gemeinde wie im Neuen Testament. Und dafür darf man mal danken. Nicht? Wirklich mal danken. Dass einem Gott so Brüder und Schwestern gibt und Hafenrohr vor Anker gehen kann. Nicht? Ich weiß nicht, ob einer hier ist, der mal Gott schon gedankt hat, dass die Gemeinde existiert. Sagen wir auch diese Gemeinde hier, nicht nur in Ephesus, sondern im Weihehaus. Und nun, Paulus hätte ja für diese Gemeinde nicht gedankt, wenn diese Gemeinde nicht schön gewesen wäre. Sehen Sie, es gab eine Gemeinde in Galatien, an die hat Paulus mal einen Brief geschrieben. Und dieser Brief, der ist Blitz und Donner und Feuer und Schwer. Wer hat euch verführt? Wer hat euch vom richtigen Weg weggebracht? Wie habt ihr mal fein gelaufen? Wie steht's jetzt bei euch? Wie seid ihr ins Gesetz zurückgefallen? Da kommt nicht ein Tönchen vor, ich danke Gott für diese Gemeinde. Das kommt im Galaterbrief nicht vor. Diese Gemeinde war zerstört und verwüstet und auf falsche Wege geraten. Da war kein Grund zum Danken, sondern Grund zum Seufzen. Aber für die Gemeinde in Ephesus dankt er unaufhörlich. Wissen Sie, die Gemeinde, die unter Kämpfen entstanden war, gleich wie Paulus noch da war, gab es Verfolgung, müssen wir in der Apostelgeschichte nachlesen, nicht? In dieser leichtsinnigen Weltstadt, in der das Heidentum sich herrlich entfaltete, in der Gemeinde Jesu Christi. Das war überhaupt schon ein Wunder. Und Paulus sagt, wenn Sie mal eben reingucken wollen, dass in Vers 19, dass diese Gemeinde dieser Weltstadt bestehe, dass daran die ganze überschwängliche Größe der Kraft Gottes sichtbar werde. Dass aus diesem Sumpfladen da ein paar Kerle Jesu Eigentum geworden sind. Da darf Gott seine ganze Kraft einsetzen müssen, nicht? Aber diese Gemeinde nun, die wunderbar, einfach Wunder in dieser heidnischen, leichtsinnigen Stadt, diese Gemeinde war schön. Paulus kann rundweg Gott danken für diese Gemeinde. Wäre schön, nicht? Und das ist ja doch interessant zu fragen. Was macht also eine Gemeinde, so eine Gemeinde Jesu Christi, so ein Häuflein wie wir es hier sind, nicht? So eine Handvoll Leute. Was macht so eine Gemeinde Jesu Christi schön? Wie ich in der Vorbereitung habe ich gedacht, ich möchte zur Fachkonferenz mal die Kerle alle fragen. Was macht eine Gemeinde schön? Würde sicher einer sagen, anständige Kollekten. Sicher. Also diese Pfennigsbuchserei da in Kollekten, das ist nicht schön. Also ich meine, das ist bei uns in Ordnung, nicht? Oder was macht eine Gemeinde schön? Dass sie auch bei Regenwetter zusammenkommt, nicht? Die Witterung ist ja immer so, dass man eigentlich nicht kommen kann. Entweder schneit, dann kann man nicht kommen, oder es ist zu heiß, man kann nicht kommen, oder es regnet, nicht? Eine Gemeinde, die von der Witterung unabhängig wird, ist auch schön. Schön ist auch eine Gemeinde, die unabhängig wird von der Festzeit. Also, jetzt kommt Adventszeit, wir putzen und Einkäufe machen, da lassen wir mal Bibelstunde wegfallen. Glauben Sie nicht, dass das sehr viele gibt? Nach Weihnachten. Und Weihnachten gibt es sowieso so viel geistliches Futter. Dann lassen wir es da mal so ein bisschen treten, mal kurz. Eine Gemeinde, die trotzdem kommt, wissen Sie, das ist auch schön. Wenn noch vieles, soll ich noch so ein paar Sachen nennen, die bei der Fachkonferenz dann zur Sprache kämen. Da würde es aber heißen, schön ist eine Gemeinde, wo auch Männer zwischen sind. Also die Frauen hat Gott besonders lieb und die Männer findet man mehr in Gefängnissen und so und in Kneipen. Ja, ist doch richtig, nicht? Gehen Sie mal in Gefängnisse, Prozentsatz der Männer ansehen. Da ist gerade umgekehrt. Ich habe nie so Männer, wenn ich so die Männerabende ansehe in Gemeinden, 12 Männer, 15 Männer. Und da habe ich mal im Gefängnis in Siegburg evangelisiert. Da saßen 600 Männer. Wo kriegen Sie sonst so eine Männerversammlung als im Gefängnis? Ich meine, das spricht nicht für die Männer. Gegenteil. Also würde ich sagen, wenn ich die Fachkonferenz frage, was macht eine Gemeinde schön, da würden Sie sagen, da würden die sagen, wenn auch Männer da sind, nicht? Und dann, was macht eine Gemeinde schön? Nun, das Durchschnittsalter nicht gerade um 99 Jahre liegt, sondern sagen wir mal so 30, nicht?
Ich möchte wenigstens mal für Fackelbrenz reinschmeißen. Was war eine Gemeinde schön? Der Paulus hat von all den Dingen, die ich eben genannt habe, nichts gesagt. Er hat in Korinth zu ein paar Frauen gesprochen, die jüdischen Frauen zum Gebet zusammenkamen. Und er fand diese Gemeinde schön. Geht mir auf einmal auf, wir sind alle miteinander vielleicht, oder wir Pastoren vielleicht auf dem falschen Weg, nicht? Dass wir nach diesen Dingen, die ich genannt habe, alle fragen. Paulus sagt, ich danke für euch in Ephesus. Weil ihr, was macht die Gemeinde schön? Bitte gucken wir rein. In Vers 15. Nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Das macht eine Gemeinde schön, sagt Paulus. Wenn das da ist, dann kann man danken dafür, unaufhörlich. Glaube an den Herrn Jesus Christus und Liebe zu allen Heiligen. Fragen wir uns, ob das da ist. Ich habe, wenn ich schon gleich vorweg nage, ich habe nicht schwer, manchmal Liebe zu allen Heiligen zu haben. Zu manchen habe ich Liebe. Aber es gibt so wunderliche Heiligen, fangen auf den Bäcker, nicht? Und Paulus sagt, zu allen Heiligen, das steht hier. Also Heilige sind Kinder Gottes, nicht? Da komme ich gleich noch drauf. Es ist gar nichts Selbstverständliches. Aber da diese beiden Stücke eine Gemeinde schön machen, Glaube an den Herrn Jesus Christus und Liebe zu allen Heiligen, glaube ich, muss ich dabei ein bisschen stehen bleiben und auch wenn es selbstverständliche Dinge sind, ein wenig sagen, was ist denn das? Glaube an den Herrn Jesus Christus und was ist das? Liebe zu allen Heiligen. Fangen wir also mit dem Glauben an. Bitte wollen Sie darauf achten, dass der Paulus sagt, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrgott, das sagt er nicht, sondern an Herrn Jesus Christus. Lieben Freunde, je älter ich werde, desto wichtiger wird mir das, dass wir kapieren, dass der Glaube an Herrn Jesus Christus ein christlicher Glaube ist. Dass ein Glaube an Herrgott auch mal mit da hat. Es gibt eine Großzeitung, die Welt, nicht? Die erscheint in Hamburg und hat eine Essener Ausgabe und die geben sich sehr Mühe, also allem gerecht zu werden. Nicht? Und da ist Sonntag immer ein großes Feuilleton, ist Samstag und da ist auch immer ein Wort zum Sonntag, was umschichtig ein evangelischer Pfarrer oder so ein Dominikaner schreibt. Und da war am letzten Samstag wieder eine rührende Betrachtung, wo permanent bloß vom Herrgott die Rede war. Das kann ich gar nicht hören. Ich hätte dem Kerl am liebsten geschrieben, wenn ich wüsste, wo er wohnt. Lieber Freund, Sie als Priester sollten zumindest wissen, nicht? Und das kann ich ebenso von katholischen und evangelischen Pfarrern sagen, nicht? Und von evangelischen Christen. Dass ein himmelweiter Unterschied ist zwischen Glauben an irgendeine numinose Macht, die Herrgott, Schicksal, Vorsehung, Großmutter oder sonst wie nennen kann, nicht? Oder dem geoffenbarten Gott Jesus Christus. Eine Gemeinde wird schön, wenn Erkenntnis Jesu Christi da ist. Nicht eine Religiosität, nicht so eine unklare Religiosität, sondern Erkenntnis Jesu Christi. Das ist unendlich wichtig. Glauben Sie nicht, dass einfach unsere westdeutsche Christenheit, dass da viel so Religiosität ist, aber Erkenntnis Jesu Christi furchtbar wenig ist. Nicht sein Kreuz, seine Auferstehung, seine Offenbarung, sein Heil. Nun, Gott schenke uns das. Sie kennen ja die Geschichte, dass mich mal einer ansprach auf der Straße, da standen zwei Bergleute und der eine sagt zum anderen, da Pastor Busch, und er sagt, kennen wir uns? Da sagt er, klar, Sie kenne ich doch. Und er sagt er zum anderen, das ist der Pastor Busch, das ist ein ganz ordentlicher Junge. Und nur purer Bord, der hat einen Vogel. Ein Vogel, sag ich. Und dann sagt er hat einen Vogel, der spricht immer von Jesus. Und im Augenblick habe ich mich richtig gefreut. Dass er, wenn ich den Ruhm in Essen hätte, da wäre ich schon mal froh. Nee, da wäre ich richtig froh. Wenn ich es doch täte. Erkenntnis Jesu Christi. Und sehen Sie, zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gehören ein paar Stücke. Den hat mir ja nicht bumm auf einmal so. Da gehören ein paar Stücke dazu. Ich möchte nicht müde werden, Ihnen diese paar Stücke zu sagen.
zum Glauben an Herrn Jesus Christus gehört. Nicht, ich glaube an ihn, weil der Pastor dran glaubt. Verstehen Sie, sondern zum richtigen Glauben an Jesus Christus gehört, dass ich das erste Mal sein Erscheinen zur Kenntnis nehme. Es beelendet mich immer wieder, wenn ich, also wie jetzt neulich in der Schule, da immer so Diskussionsgeschwätz höre, oh, dass ein Mensch erstmal stiller wird und zur Kenntnis nimmt, dass Gott die Wand zwischen seiner Dimension und unserer zerrissen hat und in Jesus erschienen ist. Es hat doch gar keinen Wert, über Gott zu diskutieren. Nicht, da fangen die Kerle immer an, wissen Sie, die anderen Religionen, was wollen denn dazu sagen und so. Mensch, es ist zum Ermüden, nicht? Dieses ewige Geschwätz, ohne mal stiller zu werden, um die Offenbarung des lebendigen Gottes in Jesus zur Kenntnis zu nehmen. Und zu sehen, wer ist Jesus. Und da schreien Sie gleich los, Jesus war ein großer Religionsstifter. Nun lesen Sie bloß mal das Neue Testament. Der hat im Leben keine Religion gestiftet. Der hat mit allen religiösen Krach angefangen, mit einem schriftgelehrten Pharisäer. Aber er hat gesagt, ich bin von oben, ihr seid von unten. Und wenn er ein Religionsstifter war, dann wäre er ein ganz großer Lügner gewesen. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Das haben seine Feinde am Kreuz gesagt. Denn er hat gesagt, kennen Sie Matthäus Passion, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Deshalb haben sie gekreuzigt. Wenn der ein Religionsstifter war, dann wäre er der größte Schwindler gewesen. Verstehen? Das ist schrecklich. Die Menschen quatschen heute christlich und religiös, ohne mal still zu werden und erst mal wenigstens ein Evangelium durchzulesen und zur Kenntnis zu nehmen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Nicht? Verstehen Sie, zur Kenntnis nehmen ist die Voraussetzung. Ich mag nicht mehr über das Christentum diskutieren. Hier steht mir. Der zweite Schritt nach dem zur Kenntnis nehmen ist dies, dass man zu Jesus Vertrauen bekommt. Das hat man nicht, verstehen Sie? Ich muss sagen, dass mein Leben einfach durch Jahrzehnte hindurch das Vertrauen zu Jesus immer größer geworden ist. Das Misstrauen gegen mich auch immer größer, gegen mich selbst, und das Vertrauen zu Jesus groß. Das ist der zweite Schritt, dass ein Mensch merkt, diesem Jesus kann ich mich anvertrauen. Dem darf ich trauen. Es gibt ein wundervolles Wort in der Bibel, um dieses Vertrauen auszudrücken. Das heißt, du führst die Sache meiner Seele. Die Sache unserer Seele ist die wichtigste Sache. Das wissen wir alle. Was hilft mich Geld und Gut, wenn meine Seele nicht in Ordnung ist? Wenn ich etwas schwermütig bin? Oder Komplexe habe? Oder Angst vor dem Tode? Oder Angst vor dem Leben? Haben noch mehr heute, Angst vor dem Leben. Du führst die Sache meiner Seele. Das heißt, zu dir habe ich Vertrauen. Und wissen Sie, nun kann man Schritt für Schritt das Vertrauen wachsen. Ich kann es jetzt nur andeuten, dass ich ihm endlich mal alle meine Sünde sage. Das tun auch kein Menschen gegenüber. Der verteidigt uns, der rechtfertigt uns. Ich bin doch fundig, alle anderen sind schlecht, ich bin doch richtig, nicht? Was ich tue, das hat doch Sinn und Verstand. Jesus kann man sagen, du sündigst. Herr, ich habe gesündigt. Das ist nicht leicht. Aber verstehen Sie, das ist der größte Ausdruck des Vertrauens, dass ich meinem Heiland alle Sünde hinlege und denke, er wird auch damit fertig. Und er wird mit fertig. Nicht? Er hat unsere Sünden hinaufgetragen an das Kreuz. Dass ich ihm auch die Nöte meiner Heiligung sage. Also die meisten unter uns möchten doch gern richtig als Christen leben. Und das geht so schief einfach. Nicht? Nur klappt das bei Ihnen. Bei mir klappt das ziemlich schlecht, muss ich sagen. Sämtliche schlechten Anlagen meines Lebens, die sind im 62. Jahr noch genauso vorhanden wie vor Alters, nicht? Und dann gibt es eine Zeit, das merke ich an meinen Jungs, wo man sich quält im Kampf gegen die Sünde.
und unterliegt nur. Und dass ich zu Jesus Vertrauen kriege, nimm du auch die Sache meiner Heiligung in die Hand. Er ist uns von Gott gemacht, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Dass ich ihm auch meinen Alltag in die Hand gebe. Mein Alltag, also es ist ja, ich möchte es hier gerade wieder so in einem Eindruck, wie Jesus in den in ganz blödsinnig einfältigen Alltagsdingen ein Meister ist zu helfen, so steht es in der Bibel, im Propheten Jesaja, ein Meister ist zu helfen, wenn ich nur die Ruhe habe, sie vorher mit ihm zu besprechen. Die haben wir meistens nicht, ne? Die Zeit. Heute sagte mir jemand von einem bekannten Arzt, also dem können wir es wenig übel nehmen, dass er nicht christlich sei, aber einfach keine Zeit, deswegen ist über die Ohren der Arbeit. Und da habe ich gedacht, das geht nicht bloß dem Arzt so, sondern das geht uns allen so, ne? Und darum stecken wir ein bisschen über die Ohren drin, weil wir keine Zeit haben, mit dem Herrn Jesus unsere Alltagsdinge zu besprechen. Und tausend Dinge würden sich unendlich viel leichter lösen. Das sage ich Ihnen aus Erfahrung. Ne? Und trotzdem weiß ich, morgen früh wieder drin ringen muss, dass ich sie mit ihm bespreche. Lassen Sie nicht stören, wenn es da oben ein bisschen bockelt. Hier ist ein Jugendhaus, da oben spielen Sie alles Mögliche und wir sind zu Gast hier. Nicht? Lassen Sie sich dadurch nicht ablenken. Das ist also der zweite Schritt. Zur Kenntnis nehmen, Vertrauen. Und der dritte Schritt heißt Hingabe. Dass man Jesus wirklich gehört. Dazu gehört also eine völlige Umkehr von allem Bisherigen. Nicht? Von allem Bisherigen. Da war eine in einer anderen höheren Schule eine Schulwoche und da kam ein Primaner ganz empört zu mir und sagte, stell dich vor, der Pfarrer, der hatte gesagt, also Bekehrung wäre nicht nötig und das gäbe es auch gar nicht. Das würde uns vielleicht passen, wenn das wahr wäre. Nicht? Alles, was ich bisher gesagt habe, so Kenntnis nehmen, Vertrauen zu Jesus kriegen, das leuchtet einem noch ein. Aber dann gibt es einen Moment, wo ich von Entscheidung komme, ob ich mein Leben ihm anvertrauen will und hingeben will, oder ob ich auf eigene Faust, meinetwegen, mit Jesus weiterleben will. Und diese Entscheidung ist maßlos schwer. Und wir kommen überhaupt nicht zur Freude, wenn wir in dieser Entscheidung nicht einen energischen Schritt tun und sagen, nimm mein Leben, Jesus, dir übergebe ich. Für und für. An diesem dritten Schritt sind so unendlich viele Christen hängen geblieben. Es kam nie zu einer anständigen Auslieferung an Jesus. Und darum ist ihr Glaube immer so ein Stückwerksglaube. Zum Glauben im Neuen Testament, Pisteuein, ist durchaus, gehört dazu, diese Hingabe, also dieses Anvertrauen, nicht? Dieses Anvertrauen. Also, dass ich in ein Flugzeug steige und dem Piloten das Vertrauen schenke, der bringt mich also glücklich nach, wo fährt man denn hin, so nach Zorn oder wie war das, irgendwie so, Mallorca, ich war da irgendwo so. zu dieser Hingabe gehört auch der Wille, dass Jesus nur mein Leben wirklich nass. Seinen Plan gestaltet. Verzeihen Sie, dass ich ein ganz klein bisschen mal nicht selber rede. Also ich habe Ihnen neulich ein entzückendes Heftchen in die Hand bekommen. Ich rate Ihnen, bestellen Sie einfach. Sie wissen, wer Pastor Kirchhoff ist, das ist der Leiter von Neukirchen. Und die haben einen Jahresbericht rausgegeben. Ich habe noch nie so einen guten Jahresbericht gesehen, sondern äußerlich so. Und da ist, in dem Jahresbericht kommt ein Pfarrer aus Bayern zu sprechen, von einem kleinen Kaff, Mark Kornburg. Wie ich das gelesen habe, habe ich gesagt, der kommt nächstes Mal zur Kirchlichen Suchkonferenz. Ne? Den muss ich einladen. Und nun müssen Sie mir erlauben, ein paar Sätze von dem mal vorzulesen. Nicht? Um die Jahrhundertwende hatte ein englischer Kumpel, der in harter Arbeit sein tägliches Brot verdiente, Glück und gewann das große Los. Nach dem damaligen Steuergesetzen rückte er damit in die Klasse des Geldadels auf. Er war so eine Art Lord geworden. Und nun begann ein neues Leben als neugebackener Lord. Er kaufte ein Schloss und gab nun, wie sich gehörte, Einladungen an die benachbarten Lords. Er wollte zeigen, dass er sich leisten konnte. Aber nun ging seine Not an.
mitten im schönsten Glück. Unser neugebackener Locht hatte wohl viel Geld, aber wenig Benimm. War das eine Plage bei der Begrüßung der Gäste und erst beim Essen, die vielen Teller und Messer und Gabel und Gläser, wozu das alles? Bis jetzt hatte er seine Brotzeit mit dem Taschenmesser aus der Hand herausgefuttert. Unser Locht schwitzte nur noch so beim Essen. Er würgte es hinunter nach links und rechts auf die erlochte Tafelgesellschaft blickend und musste feststellen, dass er sich dauernd vorbei benommen hatte. So konnte das nicht weitergehen. Was nützt auf die Dauer alter Reichtum, wenn der Benimm fehlt? Da trat eines Tages ein alter Locht auf ihn zu. Er hatte unseren neugebackenen Locht gerne wegen seines natürlichen Wesens. Aber der Benimm unmöglich. Note 6. Da sagt der alte Locht, hören Sie, ich gebe Ihnen für ein Jahr umsonst meinen ältesten Diener. Der weiß, wie sich ein Locht benimmt. Diesen Gentleman, Sie müssen mir nur eins versprechen, sich ein Jahr lang ohne Wenn und Aber seinen Anordnungen zu fügen. Ich garantiere Ihnen, in einem Jahr sind Sie auch ein feiner Mann. Gesagt, getan, es war keine leichte Schule für unser neugebackenen Locht. Sage und schreibe 365 Tage lang als erwachsener Mann die Schule des Benimmens zu gehen. Aber er hielt aus. Es ging ja um den Gentleman und er schaffte es. Nach einem Jahr konnte er es mit jedem feinen Mann aufnehmen. Nun passte alles zusammen. Der Reichtum zum Benimm und der Benimm zum Reichtum. So eine heiße Sache ist das, wenn der lebendige Gott durch seinen Heiligen Geist in jahrelanger Schule ein Menschenherz in seine Zucht nimmt. Das versteht ihr doch. Meine Kornburger Schulbuben können dir's haargenau erklären, im Fall du nicht ganz mitgekommen bist bei der Geschichte, die zuerst eine scherzhafte Komödie war, dann zur Tragödie sich entwickelte und schließlich wie eine liebliche Idylle endigte. Dieser Kampf Gottes mit dir um den feinen Mann oder um die Lady, ich lasse dir mal meine Kornburger Schulbuben die Geschichte erklären. Der alte Loch, das ist Gott, der Vater. Von alters her weiß er, wie man sich benimmt, im Himmel und auf Erden, in der Jugend und im Alter, in guten und bösen Tagen, im Leben und im Sterben. Das steht alles im ersten Glaubensartikel. Das Vermögen, das der Kumpel gewann und das ihm zum Locht erhob, ist das Verdienst unseres Heilandes Jesus Christus. Er hat uns sein Vermögen in den Schoß geworfen. Durch sein Wort am Kreuz, es ist vollbracht. Rechtfertigung nennt die Bibel dies Vermögen. Erlösung heißt an einer anderen Stelle. Auf jeden Fall, durch das Erlösungswerk Jesu Christi ist unsere Armut zu Ende. Ein Vermögen der Gnade hat uns der Heiland geschenkt. Das steht im zweiten Glaubensartikel. Nun haben wir alles, was uns fehlt. Alles, was wir brauchen. Nur eins fehlt. Der Benimm. Darum schenkt uns Gott seinen ältesten Diener, den Heiligen Geist. Bei ihm sind alle Gottesmänner von Abraham her in die Schule gegangen. Bei ihm haben all die erlösten Sünder von Jakob an ihre Lektionen gelernt. Und der Heilige Geist hat es bei ihnen geschafft. Dass der Apostel Paulus es dankbar bekennen konnte, seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen. Und er hielt, das war eine Rede, die er bei dem Jahresfest in Neukirchen hielt. Und nun danke ich der erlauchten Festversammlung inmitten des Parks rund und so weiter, dass euch nicht verdrossen hat, bei meinen Kornburger Schulbuben ein Viertelstündchen in Religionsunterricht zu gehen. Ich grüße euch, Ladies and Gentlemen, ihr durch das Blut Jesu Christi erlösten Dickköpfe und Leichtfüße, ihr durch das Blut Jesu Christi erlösten Hitzeblitze, Geizkrägen und Neidhimmel, ihr durch das Blut Jesu Christi erlösten Viertel- und Halbstarken, denn weiter bringen wir es alle nicht aus eigener Kraft, höchstens zum Halbstarken. Auch wir Großen nicht. Ach, das ist auch eine heiße Sache, wenn der Heilige Geist an einem Sünder das Erlösungswerk Jesu Christi vollenden darf. Er muss auch mit uns fertig werden und er wird mit uns fertig werden. Darum vertraut ihm getrost euer Leben, Ladies und ihr feinen Herren. Das ist eine wunderschöne Rede, nicht wahr? Wissen Sie, dass man diesen ältesten Diener Gottes im Heiligen Geist in sein Haus nimmt, das gehört zum Glauben dazu. Nicht, das gehört zum Glauben dazu. Diese Hingabe, dass ich sage, Herr, du hast mir jetzt ein Vermögen geschenkt, sei ein Kind gemacht, ich habe es angenommen, du bist für mich gestorben, du hast mich erkauft und nun bin ich bereit, mich von deinem Geiste erziehen zu lassen. Sehen Sie, wo solch ein Glaube ist, dass man Kenntnis nimmt, Vertrauen hat und Jesu eigentümlich, willentlich, da ist eine Gemeinde schön. Ist das unter uns, liebe Freunde? Fragen wir uns. Und sagt der Apostel Paulus, nun noch ein zweites macht die Gemeinde schön. Die Liebe zu allen Heiligen. Die Liebe zu allen Heiligen. Zunächst möchte ich, weil ja immer wieder neue Leute kommen, sagen, im Neuen Testament wird das Wort Heiligen nicht gebraucht wie in der katholischen Kirche. Das Wort Heilige heißt in der Bibel nicht Leute, die Fürsprecher sind bei Gott. Weil wir im Neuen Testament nur einen Fürsprecher haben, den Sohn Gottes selber. Heilige sind nicht Leute mit Überfluss guter Werke. Denn in der Bibel steht, wir sind allzumal Sünder und mangelnden Ruhm des Ruhms vor Gott und werden gerecht aus seiner Gnade. Heilige sind in der Bibel nicht Leute mit dem Glorienschein um den Kopf, um die sich ein Legendenkranz rankt. Heilige sind im Neuen Testament Leute, die durch Jesus Frieden mit Gott gefunden haben. Die wissen, er hat mich angenommen und ich gehöre ihm. Ich hoffe, dass recht viele Heilige hier sitzen. Sie werden in keiner Kirche eine Gipsstatue kriegen, nicht? Aber sie können trotzdem Heilige sein, wenn sie diese drei die so zum Glauben gekommen sind, wie wir es eben geschildert haben. Zur Kenntnis nehmen, Vertrauen, Auslieferung, Überlassung. Er wird mich erretten von der Hölle Gewalt, heißt in der Bibel. Denn er hat mich angenommen. Eines der schönsten Worte. Er wird mich erretten von der Hölle Gewalt, denn er hat mich angenommen. Sehen, das sind die Heiligen. Nicht? Warum mich angenommen hat, ist ein Wunder der Gnade, aber er hat mich angenommen, du weißt es. Das sind die Heiligen. Und nun sagt der Paulus, eine Gemeinde wird schön, wenn die Heiligen sich untereinander lieb haben. Tja. Wenn man sich lieb haben will, meine Freunde, dann muss man sie kennen. Ist nicht richtig? Ich meine, diese platonische Liebe, nicht wahr? So, das ist ja. Wir lieben alle Schaffenden der Stirn und der Faust. Wenn ich jemand lieb haben will, muss ich auch kennenlernen, nicht? Aber wenn ich ihn kennenlerne, dann fällt einem schwer, ihn lieb zu haben. Ist nicht richtig? Wenn ich so Menschen zum ersten Mal kenne, sage ich, das ist ein Funskerl, so, nicht? Das ist ein großartiger Kerl. Dann lernt man ein Mädchen immer näher kennen und dann findet man doch so ganze, nicht nur ein Haar in der Suppe, sondern ganze Zöpfe auf, nicht wahr? Ganze Ponys. Sehen Sie, jetzt habe ich mal natürlicherweise geredet, nicht wahr? Um jemand lieb zu haben, muss ich ihn kennenlernen. Wenn ich ihn kennenlerne, lerne ich seine Schwächen kennen und dann fällt mir es wieder schwer, ihn lieb zu haben. Daran kranken alle Vereine in der Welt. Daran kranken die politischen Parteien zum Beispiel, nicht? Daran kranken die Ziegenzuchtvereine und Kriegervereine, Schützenvereine und was es gibt. Das ist alles, wir müssen Gemeinschaft haben, müssen uns kennenlernen, sitzen wir zusammen, ein bisschen 8 und 2, groß, nicht? Und dann lernen sie mal besser kennen und dann sagen sie, nee, wir gründen einen neuen Verein, wir treten aus, nicht? Und dass in der Gemeinde Jesu Christi oft genauso zugeht, das ist grauenvoll. Verdienen. Geht es Ihnen auf? Natürlicherweise zerbricht eine menschliche Gemeinschaft immer daran, wenn sie sich kennenlernen. Nicht? Warum meinen Sie, warum diese Filmschauspieler alle 5, 6 Mal sich scheiden lassen? Nicht? Die haben sich kennengelernt. Nicht? Die haben sich kennengelernt. Nicht? Warum die halbe Welt an welchen Scheidungen lebt. Kaum ist man verheiratet, lernt man sich richtig kennen, dann ist wieder aus. Das ist einfach natürlich, du kannst nicht lieb haben, ohne kennenzulernen. Und wenn du kennengelernt hast, dann kannst du so schlecht lieb haben. Und darum bricht die Welt permanent immer alles auseinander. Und wenn der Paulus sagt, eine Gemeinde ist schön, wo Liebe zu allen Heiligen ist, oder wir können sagen, untereinander Liebe ist, dann sagt er was ganz Großes. Dann will er damit sagen, dass das natürliche Gesetz total durchbrochen ist. Dass man sich kennenlernt mit all seinen Schwächen und sich umso lieber hat. Nicht trotzdem noch lieb hat, sondern umso lieber hat. Das, also ich war letzten Freitag mit meinen 12 Brüdern hier zusammen, denn wie hieß das eben so schön, wie sagten sie so, die führenden Männer hier, oder wie sagten sie so? Die führenden Herren, die Spitzen des Kreises, die Spitzen des Kreises. Die dollste mathematische Formel ist das, die Spitzen des Kreises. Ich war mit den 12 Männern zusammen, wie ich nach Hause fuhr, da habe ich in meinem Herzen eigentlich gelacht und gesagt, so Gegensätze wie die Brüder, die da so hier so die Dinge machen, gibt es überhaupt nicht wieder. Und das müsste normalerweise nach einem halben Jahr zu Bruch gehen, nicht? Und das ist nicht zu Bruch gesehen, da fängt das Wunder des Heiligen Geistes an, der Gemeinschaft. Gemeint, also hier ist, verstehen Sie, was ich gern sagen möchte, dass ein natürliches Gesetz durchbrochen wird, da wo Gemeinde Jesu Christi entsteht. Bitte machen Sie aus unserem Kreis hier einen Kriegerverein, wo man allmählich auf die Nerven fällt, je besser man sich kennenlernt. Sondern machen Sie Gemeinde Jesu Christi, wo man sich lieb hat, auch wenn man sich natürlicherweise auf die Nerven fällt. Darum kann die Bibel sagen, die Liebe ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Ah, das wächst nicht auf unserem natürlichen Weg. Nicht? Die Liebe in der Gemeinde Jesu wächst nicht auf dem natürlichen Weg. Die muss ganz woanders herkommen. Liebe zu allen Heiligen. Man muss sich also kennenlernen. Und sehen Sie, darum bin ich so hinterher, dass Sie sich auch kennenlernen untereinander. Nicht? Ich bin eben da oben gestanden, es anfing und habe mit Freuden gesehen, so da halten sich alle. Nicht? Und da habe ich gesagt, das ist immer ganz schön. Aber vielleicht kennen sich immer bloß kleine Klüppchen. Nehmen Sie es mit aufs Herz, dass Sie die Heiligen hier auch kennenlernen. Nicht nur die ihre Blutgruppe haben, sondern auch die von einer anderen Blutgruppe. Nicht wahr? Lass nicht Anliegen sein. Ich darf nur mal sagen, was ich oft gesagt habe. Es wird oft, neulich etwa in einem Kreis von Pfarrern, da wurde darüber gesprochen, dass so wenig Gemeinschaft sei in den Gemeinden, in den Kirchgemeinden. Da habe ich gesagt, ja, es tut mir leid, ich muss nochmal aussprechen. Damit, dass ihr in euren Kirchen eine derartige Feierlichkeit entfaltet, wo ihr sich alle still sammelt, da kann ja keine Gemeinschaft entstehen. Ich nehme in Kauf, dass ästhetische Leute sich jeden Sonntagmorgen an unserem Laden hier ärgern, wo es drüber und drunter geht, nicht? Nur so kann eine Gemeinschaft entstehen, dass man guten Tag sagt nach rechts und links und dass man sich unterhält, man braucht nicht gleich zu brüllen und Kopfstehen zu machen. Verstehen Sie? Es liegt alles daran, dass man sich kennenlernt. Und wenn sich kennenlernt und wissen eine Menge voneinander, eine Menge Schwächen, dass dann nicht abgebaut wird, sondern dass wir wissen, der Heiland hat gesagt, wenn ich bei einem anderen Fehler entdecke, dann ist das immer nur ein Splitter gegenüber dem Balken, den ich im eigenen Auge habe. Das ist einfach, die können immer annehmen, wenn ich beim anderen einen Fehler entdecke, dann darf ich mich 10 multiplizieren, dann habe ich mich entdeckt. So. Das ist alles sehr hart zu hören, nicht? Der Heiland schenke uns, dass unsere Gemeinde auch schön ist in seinen Augen. Geziert durch Glauben und Liebe. Und nun zum Schluss noch ein, ich weiß nicht, wo ich meinen Brillen kann, ab hier. Zum Schluss noch ein Wort über diese Gebetsleben des Apostel Paulus.
Ich habe gehört, sagt er, von eurem Glauben und Liebe. Er sitzt im Gefängnis. Er kann gar nicht hin. In den Wörtern, ich habe gehört von eurem Glauben, da sah ich plötzlich den Paulus vor mir mit ganz langen Ohren, die er aussteckt. Was tut sich im Reiche Gottes? Er hungert förmlich um Nachrichten, was im Reich Gottes geschieht. Über die Staatsreisen des Kaiser Augustus oder vielmehr Tiberius damals war ihm nicht so wichtig, wie zu hören, ob irgendwo Jesus Sieger hat. Und wenn er davon hört, dann fällt er auf die Knie und sagt, Herr, ich danke dir, und nun will ich beten für diese Gemeinde. Ja, da geht er ihm auf, was welcher Christenstand ist. Aber ich muss es abschließen.